Zum Predigttext lese ich Auszüge aus Markus 13. Der Text ist aus der Luther-Übersetzung und in euren Programmheften abgedruckt. Als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wann das alles vollendet werden soll? Jesus fing an und sagte zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's, und werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht. Es muss geschehen. Aber das Ende ist noch nicht da. Ihr aber seht euch vor. Sie werden euch den Gerichten überantworten, und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden. Und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig. Wenn ihr aber sehen werdet den Groll der Verwüstung stehen, wo er nicht soll, wer es liest, der merke auf. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Hause zu holen. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist bis jetzt, von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, und auch nicht wieder werden wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Aber in jenen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.
Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort, das uns heute Morgen in besonderer Weise herausfordert. Und ich möchte dich bitten um Gnade für mich zum Reden und für uns alle zum Hören, dass du heute etwas in unsere Herzen hineingibst, was du uns sagen möchtest. Amen. Guten Morgen von mir. Herzlich begrüße ich euch, vor allem diejenigen von euch, die hierher gekommen sind mit einer großen Sehnsucht nach Hoffnung. Hoffnung in wirren Zeiten, Hoffnung in schwierigen Umständen, in einer Situation, in der es in deinem Leben vielleicht momentan wenig zu hoffen gibt. Seit vielen Wochen gehen wir Schritt für Schritt durchs Markus-Evangelium und heute haben wir einen nicht ganz einfachen Text vor uns, der, ihr habt es gehört, auf den ersten Blick nicht viel Hoffnung vermittelt, aber nur auf den ersten Blick. Dieser Text ist eine Freundschaftserklärung Gottes an uns. Eine Liebeserklärung Gottes an uns. Im Alten Testament wird uns ein Mann vorgestellt, Abraham, 1800 Jahre vor Christus. Und über ihn wird gesagt, er war der Freund Gottes. Und ein Kennzeichen dieser Freundschaft Gottes mit ihm war, dass Gott ihn in das eingeweiht hat, was er tun will. Gott hat mit Abraham über das geredet, was in der Zukunft passieren wird. Und genau das Gleiche macht Jesus mit seinen Jüngern und durch diesen Text auch mit uns. Er bereitet seine Jünger darauf vor, ihm zu folgen bis ans Ende der Welt und einen neuen Anfang. Wenn wir in der Bibel solche Zukunftsaussagen finden, dann nennen wir das Prophetie. Und prophetische Abschnitte in der Bibel sind wie dieser nicht immer ganz leicht zu verstehen. Oft auch verwirrend. Und es kommt unter anderem dadurch, dass in diesen biblischen Zukunftsprophetien sich verschiedene Perspektiven mischen. Verschiedene Zeitabschnitte werden in eins geblendet. Was meine ich damit? Stellt euch vor, ihr steht auf der Ringelsberghütte hoch oben über Frankweiler. Ich hoffe, dass ihr alle schon mal da oben wart. Das ist ein wunderbarer Platz. Und ihr sitzt an diesem Tisch und vor euch spielt ein Junge mit einem Spielzeugauto. Und jetzt schaut ihr runter ins Tal und ihr seht auf der Straße zwischen Frankweiler und Nussdorf ein Auto fahren. Und ganz hinten im Osten, irgendwo im Dunst, könnte man mit einem sehr guten Fernglas die Germersheimer Rheinbrücke sehen. Und über diese Brücke fährt gerade ein Auto. Und jetzt stellt euch vor, ihr könntet euch eine Brille aufsetzen und alle diese drei Autos würden in gleicher Größe, in gleicher Schärfe vor eurem Auge erscheinen. Es wäre ziemlich genial, aber es wäre auch sehr verwirrend, denn ihr könntet die einzelnen Autos gar nicht mehr auseinanderhalten. Genauso ist es mit der Prophetie in der Bibel. Verschiedene Perspektiven mischen sich. Was unmittelbare Zukunft ist, ist nicht mehr ganz klar und was weit weg ist, ist auch nicht mehr so ganz klar. Es mischt sich, was aber umso deutlicher wird, ist, diese verschiedenen Perspektiven haben unglaublich viel miteinander zu tun. Sie sind miteinander verbunden, es zieht sich ein roter Faden durch sie alle. Drei Perspektiven würde ich gerne von diesem Text hier aufreißen. Heute Morgen, und zwar die erste Perspektive, die nahe Zukunft und das Ende des Tempels. Dann die zweite Perspektive, die ferne Zukunft und das Ende der Welt. Und die dritte Perspektive, die ganz nahe Zukunft und der Anfang von etwas völlig Neuem. Wir beginnen mit der ersten Perspektive, die ganz nahe Zukunft. Und schauen uns dazu diesen Text sehr genau an. Jesus ist mit seinen Jüngern im Tempel unterwegs. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, sieh, was für Steine und was für Bauten. Um was für Bauten geht es? Es geht um den sogenannten Herodianischen Tempel. Ein unglaublich prachtvolles Bauwerk, im Auftrag gegeben von Herodes dem Großen, dem Superkönig. Das ist der König, der den Kindermord von Bethlehem befohlen hat, der Jesus schon im Alter von wenigen Wochen und Monaten an den Kragen wollte. So hat er ungefähr ausgesehen, ein unfassbar gigantisches Areal, wo man sich heute noch fragt, wie haben die das geschafft? Herodes wollte sich durch diesen Bau bei den Juden beliebt machen. Und er hat es geschafft. Dieser Tempel war das Herz des jüdischen Volkes. Es war der Stolz der jüdischen Nation. Und es war der Ort der Auseinandersetzung zwischen Jesus und der jüdischen Elite. Die Streitgespräche in Kapitel 11 und 12, die spielen sich weitgehend im Tempel ab. Dort nehmen die jüdischen Führer Jesus in die Mangel. Und dort legt er seinen Finger in die offene Wunde des religiösen Systems. Dort legt er den Finger in die Wunde ihrer aufgesetzten Religiosität und ihrer harten Herzen. Es ist wie ein Ringkampf, Runde für Runde, Runde für Runde. Jesus gewinnt, Jesus gewinnt. Aber es wird umso deutlicher, er kommt in sein Eigentum, aber die Seinen nehmen ihn nicht auf. Das religiöse System wehrt ihn ab. Es gibt für ihn kein Durchkommen. Und deswegen ist es bedeutsam, dass da steht, als er den Tempel verließ, zum letzten Mal geht er aus dem Tempel raus in seinem Leben. Und im Rausgehen, kann man sagen, drehen sich seine Jünger nochmal um und sagen, wow, was für Bauten, was für ein System. Was ist Jesu Perspektive auf diesen Prachtbau? Eine erschütternde. Er sagt, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das religiöse System, es scheint vor Kraft zu strotzen. Aber doch steht es vor dem Ende. Und der Grund dafür ist schlicht und ergreifend der, dass Jesus rausgeht. Er verlässt den Tempel und er setzt sich auf den Ölberg, auf den Berg, der im Osten der Stadt liegt. Und das ist sehr bedeutsam, denn schon 600 Jahre vorher weist der Prophet Hesekiel genau auf diesen Vorgang hin. Die Herrlichkeit Gottes verlässt den Tempel und geht auf den Ölberg. Das ist das Schlimmste, was diesem Tempel und dieser Stadt und diesem Volk hätte passieren können. Denn jetzt ist der Tempel endgültig nur noch eine Hülle. Ein gottloses System, das früher oder später vom Erdboden verschwindet. Es hat seine Daseinsberechtigung verloren. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht mehr da. Auch wenn es jetzt noch so strahlend dasteht. Offensichtlich waren die Jünger von dieser Unheilsprophetie nicht wirklich überrascht. Sie hatten auch Zeit, darüber nachzudenken, als sie durch das Tal gehen und auf den Berg. Und jetzt fragen sie ihn eine Frage. Wann wird das passieren? Und was ist das Zeichen, wann das alles vollendet werden soll? Sie haben begriffen, der Untergang hat angefangen, aber von ihrem Bibelverständnis her, von ihrem Verständnis der alten Schriften, wissen Sie, es wird aber ein wirkliches Ende kommen. Ein Showdown. Irgendwann kommt das endgültige Ende und ein ganz neuer Anfang. Woher erkennen wir das? Und Jesus antwortet mit einer langen Rede und macht klar, es gibt nicht das eine Zeichen. Das Ende kommt in Schüben, wie eine Geburt. Er sagt in Vers 6, es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's, und werden viele verführen. Dieses religiöse System, es wird nicht einfach untergehen, sondern es wird in seinem Zerfall Chaos verbreiten. Absonderliche Ideen und Vorstellungen werden wie Splitter durch die Gegend fliegen und viele in die Irre leiten. Nicht nur das, die Nerven werden blank liegen. Es wird Krieg geben und Kriegsgeschrei, Kriegsgerüchte. Das System wird um sich schlagen in seinem Untergang und es wird gegen die Jünger ausschlagen. Genauso, wie es gegen Jesus ausgeschlagen hat. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Und dieser Untergang wird gipfeln in etwas sehr Rätselhaftem. Und zwar in diesem Gräuel der Verwüstung, der an einer Stelle steht, wo es nicht sein soll. Was ist das? Gemeint damit ist eine bodenlos schändliche Entweihung des Tempels. So ein richtiger Skandal. Eine bodenlos schändliche Entweihung des Tempels. Der letzte Stich ins Herz des Systems. Und das Vorbild dafür finden wir wieder im Alten Testament beim Propheten Daniel. Im Kapitel 9, Vers 27, da steht, und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Das heißt, derjenige, der den Tempel verdirbt, wird selber verdorben. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr das seht, dann rennt. Rennt. Flieht. Es ist 11:45. Das Verderben steht unmittelbar bevor. Und ihr Lieben, genauso kam es nach Jesu Tod. Genauso. Wir wissen aus antiken Quellen, zum Beispiel von dem Geschichtsschreiber Josephus, dass sich die Spannungen zwischen der römischen Besatzungsmacht und den jüdischen Freiheitskämpfern immer mehr hochgeschaukelt haben, dass es zum offenen Krieg kam und dass der Tempel irgendwann mal der letzte Rückzugsort war für diese Freiheitskämpfer. Und sie hatten wenig religiöse Gefühle, sie haben im Allerheiligsten einen Clown als hohen Priester verkleidet. Und es hat nicht lange gedauert, da haben die Römer dann dieses Tempelareal gestürmt, 70 nach Christus. Der Tempel wurde in Brand gesteckt, geplündert. Es ist nicht ein Stein auf dem anderen geblieben. Sehr interessant ist, dass der Kirchenvater Eusebius berichtet, dass die Christen vorher die Stadt verlassen haben. Sie sind in den Osten gezogen, auf die andere Seite des Jordans. Sie haben diese Warnung Jesu ernst genommen und haben sich in Sicherheit gebracht. Sie waren vorbereitet und wurden so vor dem Schlimmsten bewahrt. Wahrscheinlich fragt ihr euch, warum diese Details? Ich will uns das vor Augen führen, damit wir verstehen, dass es hier um viel mehr geht als um Symbolik. Es gab eine wirkliche, eine buchstäbliche Erfüllung dieser Prophetie in der Geschichte. Wir können sie nachlesen. Sie ist historisch belegt. Und falls es dein Zweifel sein sollte, diese Prophetie ist nachweislich auch vor den Ereignissen eingetroffen, ausgesprochen worden, die dann eingetroffen sind. Also nicht erst hinterher. Jesus erweist sich hier wirklich als der Herr der Geschichte, der zuverlässige Aussagen treffen kann über die Zukunft, über das, was passieren wird. Und ihr Lieben, jetzt wird es bombastisch spannend. Denn wir sehen in diesem Text eine zweite Perspektive. Eine Perspektive, die über die Zerstörung des Tempels hinausgeht. Und sie ist vermischt mit dieser ersten Perspektive, aber sie ist dennoch auf eine andere, weitere Zukunft ausgerichtet. Wir lesen Sätze wie: Das ist noch nicht das Ende. Es muss zuvor gepredigt werden, das Evangelium allen Völkern. Das heißt, da kommt noch was. Es gibt in diesem Text eine zweite Perspektive auf die ferne Zukunft und das Ende der Welt. Wie passen diese zwei Perspektiven zusammen? Das eine ist ein Modell für das andere. Das, was mit dem Tempel passiert, ist ein Modell für das, was mit der ganzen Welt passieren wird. Das war schon den Jüngern klar, denn der Evangelist Matthäus überliefert die Frage, die sie stellen, etwas anders. Bei ihm lautet sie so: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Das Ende des Tempels ist für sie das Ende der Welt. Und diese Sicht ist berechtigt, denn der Tempel war der Ort, an dem Gott gewohnt hat. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns relativ schnell klar, das war nicht Gottes ursprüngliche Absicht, in einem Haus zu wohnen. Er wollte unter den Menschen wohnen. In 3. Mose 26, Vers 11 lesen wir: Ich will meine Wohnung unter euch haben und eure nicht überdrüssig werden. Ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das sagt Gott zu seinem Volk Israel. Aber durch den Fortgang der Geschichte erkennen wir, es war Gottes Ziel, in der Menschheit zu wohnen. Deswegen hat er sie geschaffen. Sie sollte der Wohnort des lebendigen Gottes sein. Und jetzt Frage an euch: Wer von euch, wenn er das ganze Universum zur Auswahl hätte, würde sich die Menschheit als Wohnort auswählen? Wer von euch würde sagen, die Menschheit ist ein wirklich großartiges Ding? Jeden Abend, wenn ich die Tagesschau sehe, bin ich aufs Neue davon überzeugt. It's a great place to be. Es ist herrlich. Ihr Lieben, selbst überzeugte Humanisten würden sagen, eher nicht. Eher nicht. Das System krankt. Es ist eher krank als gesund. Und ich weiß, es ist hart, wenn ich es so sage, aber ich sage es dennoch. Die Menschheit als Ganzes ist um ein Vielfaches korrupter, als das jüdische Tempelsystem es war. Außenstellenweise wunderbar anzusehen, vor allem an so einem wunderbaren Sonnentag wie heute. Keine Frage, aber im Inneren ist die Menschheit stolz. Sie ist selbstverliebt, egoistisch und Jesus Christus gegenüber bestenfalls gleichgültig eingestellt, wenn nicht sogar feindlich. Manche werden einwenden, ja, das war aber doch schon immer so. Ja, das stimmt. Es war schon immer so. Aber Jesus redet davon, dass sich zum Ende hin die Dinge zuspitzen. Dass es zu einem wirklichen Showdown kommt. Dadurch, dass das Evangelium allen Völkern gepredigt wird. Überall wird Jesus bekannt sein. Er wird angekommen sein. In allen Teilen der Welt. So wirklich, wie er damals im Tempel angekommen war. Unübersehbar und präsent. Und so wie das menschliche religiöse System ihn damals abgelehnt hat, wird auch die Menschheit ihn am Ende der Zeit endgültig ablehnen. Und das wird ihr Ende einleiten. Und zwar ein Ende mit Schrecken. Sie kann als solche nicht mehr weiter bestehen. Sie zerfällt, weil sie ihre eigentliche Bestimmung verloren hat. Und es kommt eine Bedrängnis über sie, wie sie noch nie da war in der Menschheitsgeschichte. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit mehr. Die Nachfolger Jesu sind mittendrin. Sie haben keine Chance, diesem Chaos zu entkommen. Und es ist vor allen Dingen ein Chaos in den Köpfen. Dadurch, dass die Welt Christus als Wahrheit ablehnt und verworfen hat, verstrickt sie sich immer mehr in lebensfeindliche und selbstzerstörerische Konzepte und Gedankengebilde. Sie bringt sich selber um den Verstand und sie taumelt ihrem Ende entgegen. Aber auch in diesem Chaos ist Gott immer noch Gott. Und er wird einschreiten. Er ist immer noch gnädig. Und um der Nachfolger seines Sohnes willen, sendet er seinen Sohn ein zweites Mal in die Welt. Und dieses Mal nicht als kleines Kind, sondern als Herrscher und König, der das Chaos beendet und regiert. Der die Seinen sammelt und zu sich bringt, aus allen Konzentrations- und Arbeitslagern und Gefängnissen, in die das System sie gesteckt hat. Er kommt und beendet das Chaos und regiert. Das steht uns laut Jesus bevor. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Als erstes, wie man nicht damit umgehen sollte, meines Erachtens. Erstens zu sagen, was interessiert mich die Zukunft? Ich glaube, das wäre wirklich töricht. Und das Zweite wäre, wie man meines Erachtens nicht damit umgehen sollte, wäre zu sagen, ja, das ist tatsächlich doch auch alles symbolisch. Unter diesem Motto, das gab es immer. Es gab immer Bedrängnisse, es gab immer Kriege, es gab immer untergehende Reiche, es gab immer Chaos. Dieser Text ist irgendwie zeitlos. Ja, das stimmt irgendwo. Seit die Welt besteht, gibt es Kriege und Kriegsgeschrei und alles Mögliche an Chaos. Aber wir müssen im Auge halten, dass sich die Prophezeiung vom Ende des Tempels wirklich erfüllt hat. In Raum und Zeit, 70 nach Christus. Und deswegen dürfen und müssen wir davon ausgehen, dass auch diese große Perspektive sich eines Tages so erfüllen wird. Wie es im Detail passiert, wissen wir nicht. Aber die großen Linien sind uns bekannt. Wie also gehen wir damit um? Jesus sagt, erwartungsvoll und wachsam. Ihr wisst nicht, wann es passiert. Darum wacht, seid auf der Hut. Versucht nicht krampfhaft die Bibel und die Zeitung jeden Tag nebeneinander zu legen und zu wissen, ah, jetzt ist das und jetzt ist das. Ihr wisst nicht, wann es passiert. Aber seid dennoch auf der Hut. Seid wachsam im Blick auf verführerische Gedanken, im Blick auf Gott, die Welt und euch. Haltet euch an das, was ich sage, sagt Jesus. Die große Gefahr ist das Gedankenchaos im Kopf. Und damit sind wir bei uns angelangt und bei der letzten Perspektive, die ganz nahe Zukunft und der Anfang von etwas völlig Neuem. Ihr Lieben, was dieser Tempel in Stein ist, was die Menschheit im Großen ist, das ist unser Leben im Kleinen. Unser Leben ist ein Tempel, der dazu gemacht ist, um von Gott bewohnt zu werden. Es ist ein wunderbares Geschenk. Aber es steht in der gleichen Gefahr wie der Tempel damals und wie die Menschheit als Ganzes, nämlich in der Gefahr, unser Ding zu machen. Und uns mehr und mehr von Gott zu entfernen. Und das passiert in der Regel sehr leicht, wenn es läuft. Wenn es läuft, wenn es gut läuft in unserem Leben. So wie dieser Opferdienst damals im Tempel wunderbar gelaufen ist. Und wie heute Öl und Gas durch Pipelines läuft. Und Mails durchs Internet und Videos auf Amazon Prime. Und Wein durch die Kehle und Spendengelder durch die dritte Welt. Es läuft, unsere Welt läuft. Und auch wir laufen, mal mehr und mal weniger geschmiert auf. Aber wir laufen und wir laufen tendenziell Gott davon. Und das nennt die Bibel Sünde. Laufen ohne Gott, laufen ohne Hingabe an den dienenden König. Unser Leben ist korrumpiert durch die Sünde. Wir formulieren das als Gemeinde öfters in diesem prägnanten Satz. Wir sind von uns aus sündiger, als wir es je für möglich gehalten hätten. Das ist ein harter Satz. Und vielleicht wehrt sich in dir auch einiges und du fragst dich, warum redest du hier über Sünde? Warum redet ihr überhaupt so viel über Sünde? Du wolltest doch über Hoffnung reden. Ihr Lieben, wir reden so viel über Sünde, weil Sünde das Nadelöhr des Glaubens ist. Und damit auch das Nadelöhr der Hoffnung. Das Thema Sünde ist der Lackmustest, der zeigt, ob du zum Kern dessen durchgedrungen bist, was die Bibel auf 1400 Seiten uns klar machen will. Sie hat eine Botschaft und die lautet: Die Sünde ist euer Problem. Das Kernproblem unseres Lebens und der Welt als Ganzes ist die Gottesferne, die Trennung von ihm, die Tatsache, dass Gott nicht mehr im Mittelpunkt ist und nicht mehr unter uns wohnt. Und dieses Kernproblem ist die Ursache für alles an Chaos in dieser Welt, was heute schon vorhanden ist. Und ich weiß, man kann das anders sehen und vielleicht siehst du es auch anders. Wenn wir einen Biologen fragen würden, was ist das Problem, dann würde er sagen, das ist einfach die Natur. Es gibt keine Sünde, das ist Biologie. Das ist Evolution. Wenn wir einen Soziologen fragen würden, er würde sagen, das kommt von deinen Eltern und deinen Eltern und deinen Eltern und deinen Eltern. Es gibt keine Sünde. Wenn wir einen Psychiater fragen würden, würde er wahrscheinlich sagen, das ist ein chemisches Ungleichgewicht in deinem Hirn. Es gibt keine Sünde. Wo kommen wir denn da hin, um Gottes Willen? Wenn wir einen Wirtschaftswissenschaftler fragen würden, der würde sagen, das sind Fehlallokationen im Markt. Mit Sünde hat es nichts zu tun. Wenn wir Religionen, andere Religionen fragen würden, dann würden sie sagen, ja, das ist wohl so. Es gibt sowas wie Sünde, aber das ist nicht so schlimm. Wir bekommen das irgendwie hin. Ihr Lieben, im Vergleich zum Christentum ist Schuld und Sünde in allen anderen Religionen eine Bagatelle. Eine wirkliche Bagatelle, auch im Islam. In der Bibel ist sie die alles vernichtende Kraft, die dein und mein Leben ins Chaos stürzt. Und wir stehen mit dem Rücken zur Wand Und warum sage ich das? Weil ich überzeugt bin, dass wenn du niemals diese Wand in deinem Rücken gespürt hast, wenn du nie mit dem Rücken an dieser Wand standest, dann wirst du niemals verstehen, was uns die Bibel ebenfalls auf jeder Seite zuruft. Und zwar, es gibt eine Möglichkeit, dem Chaos zu entkommen. Nicht nur das, es gibt eine Chance für einen ganz neuen Anfang. Dadurch, dass Jesus in das Chaos dieser Welt und deines Lebens hineingekommen ist und sagt, siehe, ich mache alles neu. I make all things new. Und zwar nicht symbolisch, ihr Lieben, sondern real biologisch, real soziologisch, real politisch, real wirtschaftlich. Jesus war kein Symbol, ihr Lieben. Er hatte einen Körper, so wie du und ich. Er hatte ein Leben. Und er sagt in Johannes 2, Vers 19, brecht diesen Tempel ab. Brecht mich ab. Und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. In Christus war die Herrlichkeit Gottes leibhaftig. Er war völlig eins mit Gott. Es gab keine Trennung zwischen ihm und Gott, keine Spur von Gottes Ferne, keine Sünde. Und trotzdem ist in seinem Leben nicht ein einziger Stein auf dem anderen geblieben. Er wurde komplett zerrieben, wie man einen Menschen nur zerreiben kann. Warum? Weil ein Gericht Gottes über ihn ergangen ist. Eine allerschlimmste Bedrängnis. Er hat am eigenen Leib einen Abriss erlebt, ein Ende. Aber nicht das Ende, das er verdient hat, sondern das Ende, das ich verdient hätte, das wir verdient hätten. Um es konkret zu machen, Jesus erlebt deinen Abriss, dein Ende, deine Endzeit. Aber auch, und das feiern wir an Ostern, deine Auferstehung, deinen Neubeginn. Das, was Jesus für uns getan hat, macht es möglich, dass wir das erleben können, wozu wir geschaffen sind, nämlich ein Tempel des lebendigen Gottes zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott gibt uns die unverdiente Chance, zu denen zu gehören, die Jesus als seine Auserwählten bezeichnet, die auf seine Wiederkunft warten und durch das Chaos ihres Lebens und der Menschheit hindurch gerettet werden durch einen neuen Anfang. Wie? Indem du dich im Glauben mit ihm verbindest. Indem du das für dich annimmst, was er für dich getan hat. Jesus hat den Untergang vorweggenommen, sodass du nicht mehr untergehen musst. Du bist safe, wenn du dich an ihn hältst. Wenn du ihm vertraust als deinem Herrn und Retter und ihm, dem dienenden König, folgst. Bis ans Ende der Welt und einem neuen Anfang. Die Bindung an Jesus ist die Rettung. Und vielleicht ist es neu für dich heute Morgen. Wenn es neu für dich ist, dann lade ich dich ein, deinen Lebenskarabiner bei Jesus einzuhängen. Tu es heute. Das ist die absolut nahe Zukunft, die du bestimmen kannst. Die nächste Perspektive, jetzt und heute. Du kannst ihm deine Gottesferne bekennen, ihn um Vergebung bitten und ein neues Leben beginnen, das durch nichts mehr vernichtet werden kann, ihr Lieben. Ein neuer Anfang ist möglich heute, jetzt. Eine neue Zukunft ist ganz nah, sie kann heute beginnen. Und wenn du diesen Schritt schon gegangen bist, dann ermutige ich dich, mach es immer wieder neu fest und wache. Wache, bleib wach, lass dich nicht verführen und dich davon abbringen, Jesus zu folgen. Lass dich nicht einlullen durch den schönen Schein dieser Welt, durch die leeren Versprechungen, wie sie dich zu Ehren bringen will. Lass dich nicht einschläfern durch das, was läuft in deinem Leben, durch die Höhen und Tiefen, sondern erwarte das Ende. Erwarte, dass der Tag kommt, wo es einen wirklichen Unterschied machen wird, ob du Jesus gefolgt bist oder nicht. Erwarte den Tag, wo es nicht mehr darauf ankommt, was du hast oder erreicht hast in dieser Welt, sondern an dem es darauf ankommt, wer Jesus für dich geworden ist. Dein Retter und dein König. Amen.